Lukas 17, Vers 11. Und es geschah, als er, Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihn 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Aussatz, für die, die es nicht wissen hier, wenn jemand Aussatz hatte, so, ne, weiß nicht genau, was das ist, so eine Hautkrankheit, keine Ahnung, so ein Lepra oder sowas, ne, kann man auch, habe ich auch schon gelesen, so, wo man halt verwest nach und nach. Sehr ansteckende Krankheit, sehr schmerzhaft. Na, jedenfalls hat Gott durch Mose gesagt, so zu seinem Volk, die Juden, wenn einer von euch aussätzig ist und die Krankheit gesehen wird, dann muss er sofort raus aus der Gesellschaft. Er muss alleine leben oder Zusammenschluss mit anderen Aussätzigen. Ne? Und wenn er irgendjemanden sieht auf seinem Weg, dann muss er auf die andere Seite gehen oder weit weg rufen, aussätzig oder irgendwas anderes, habe ich vergessen. Ne, aber halt so sich erkennbar machen, so hey, komm nicht näher, ich bin ansteckend. Die Menschen, die Aussatz bekommen haben, tun mir echt leid. Die waren über Nacht obdachlos und wir haben da vorhin drüber geredet, wie es ist, obdachlos zu sein und wie schwer es ist, überhaupt gesellschaftlich oder sozial oder irgendwie nicht zu vereinsamen oder überhaupt ein Leben zu kriegen, ist einfach nur schrecklich, draußen zu sein und nicht zu wissen, kein Zuhause zu haben, ne, keinen Platz, wo man sagt, da fühle ich mich sicher, da bin ich willkommen, da bin ich geborgen. Deswegen fühlen sich die Menschen auch in Gemeinden so, sowohl die entweder irgendeine Form von Aussatz haben, sage ich mal, gesellschaftlichen Aussatz. Ne, entweder haben sie eine Macke oder sind nervige Menschen oder stinken oder leben auf der Straße und was auch immer. Ne? So, aber es gibt halt Menschen, die ja, so ein unsichtbarer Aussatz, ne, wo, ich sag mal so, der normale Mensch halt auf die andere Seite geht. Ne? So, und aber das ist eben das Schöne, die Gemeinde ist halt ein Ort, wo diese Menschen zu Hause finden. Und geliebt werden sollten. Ne? Ein Ort, wo sie reden dürfen, wo man auch zuhört und sich investiert in dieses Leben, das genauso viel Wert hat wie der Mensch, der wunderbar duftet und ganz viele Geldscheine im Portemonnaie hat. Ne? So diese Einsamkeit ist halt, was dem Menschen zerbricht. Im Endeffekt. Ja, und es ist super schwer, da wieder rauszukommen und einen sauberen Blick zu kriegen. Und diese Menschen hier sind 10 Leute, die sich gefunden haben und ihr das gleiche Leid teilen. Ne? Die vielleicht seit Jahren ihre Familien nicht mehr gesehen haben oder was auch immer. Ne? Seit Jahren nicht mehr in einem Gottesdienst waren, wenn sie gläubig waren und das geliebt haben. Ne? Und sie kommen hier und bleiben von fern und schreien. Ne? So in Vers 13, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Ne, also sie kennen Jesus. So, und als er sie sah, da sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, da wurden sie rein. Auch wieder eine interessante Heilung. Ne? Ich meine, bis Jesus auftauchte, ist es nicht passiert, dass jemand vom Aussatz geheilt wurde und von einem Priester stand, um diese Waschung, die Mose oder Gott durch Mose vorgeschrieben hat, zu machen und ne, freigesprochen zu werden. Das war ein ganz neues Ding. Ne, mussten die Priester auch erstmal wieder lernen, denke ich mal. So nachgucken, okay, wie machen wir das? Ne? Und hier sind 10. Ne? Also wenn er sagt, so geht zu den Priestern, sind es Juden. Ne? Außer einer, werden wir gleich sehen. So, und es ist interessant, durch ihren Gehorsam, im Gehorsam zu dem, was Jesus befohlen hat, da werden sie gereinigt und geheilt. Jesus sagt nicht, seid geheilt und jetzt geht zu den Priestern, sondern während sie auf dem Weg sind, werden sie geheilt. Und Und das ist wunderbar, Christus, ne, der einfach kommt in ein kaputtes Leben, das unmöglich zu reparieren ist für einen Menschen, ne, und es einfach berührt, auch durch Distanz und einfach eine Ordnung und eine Sauberkeit da reinbringt, so ein neues Leben. Die gehen zurück zu den Priestern, zeigen sich, machen da ihre Ordnungen, die sie machen müssen, so, und danach sind sie wieder in der Gesellschaft. Können wieder nach Hause, können wieder arbeiten, können wieder zum Gottesdienst oder ins Kino, was auch immer, so, ne? So, wieder zu Lidl mal einkaufen und nicht so irgendwie was zu essen suchen. Und das ist unser Christus, so, den wir halt in der Welt laut machen sollen. Weil hier sind alle aussätzig. Jeder Einzelne, der gottlos ist und ohne Christus leben muss. Egal, ob es ein netter Mensch ist oder ein böser Mensch. So, dieser Aussatz verhindert die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Ja, dieser Fluch, der gekommen ist durch unsere Übertretung und unsere Abkehr von Gott. So, und das ist das Schöne, Christus kommt in die Welt rein durch uns, ne, die wir auch vom Aussatz befreit sind, wenn du es so willst, so, um dem Menschen zu sagen, kommt wieder rein zu mir nach Hause, in die Gemeinschaft, da wo ihr hingehört. Ne. Aber einer von ihnen, der kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und er pries Gott mit lauter Stimme und er warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und er dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube, der hat dich gerettet. Es wird ein Samariter hier, denn musst an diesen barmherzigen Samariter denken, wo Gottes Volk einfach vorbeigeht, ne, auf die andere Seite. So eine Art, oh, gucke, Aussätziger, will ich nichts mehr zu tun haben. So ein, ne, und da kommt ein Samariter, das ist ein Mischvolk zwischen Heide und Juden, ne, so ein, haben auch ein bisschen das, die jüdischen Traditionen mit drin, aber auch ganz viele anderen Götzen und Religionen, bla, Dings, so ein, ne, aber hier ist halt dieser Punkt so, ne, der halt zeigt so ein, es geht nicht drum, so ein, ob wir tolle, saubere Menschen sind, so ein, oder ob wir halt Menschen sind, die sauberer werden. Das macht nicht aus, so ein, wie heilig wir sind oder wie nah wir an Gott sind oder was für ein Segen wir sind, ne? Ich meine, diese Samariter hier, das ist keine Sache, wo er nachdenken musste oder erinnert wurde, sondern es ist einfach sein Herz. Ne? Ich meine, die 9 anderen, die waren auch happy bestimmt so und sind freudig da zu den Priestern, aber ne, halt um wieder normal leben zu können, gesegnet zu werden. Und die waren bestimmt auch dankbar und alles, aber, ne, aber auch Jesus tadelt sie ja ein bisschen. Ne? Wo sind die anderen 9? So, ne, und das ist eben dieses Herz so, das einfach im Endeffekt alles bekommt. Ne? Ich habe das so oft gehört, dass Menschen nach Wundern beten, nach Gebetserhörungen und nach Erkenntnis, nach Diensten und nach Gaben und was auch immer so. Ne, und Gott gibt das. So ein, ne, aber im Endeffekt dient mehr oder weniger halt einen eigenen Bauch, weil die Frucht daraus keine Ehre ist für Gott und kein Dank, kein Lobpreis. So oft, dass ich bete für irgendwas und es passiert so, aber da kommt oft kein Nachgebet von mir, und das sage ich zu meiner Scham halt, ne, wo ich dann drauf gucke und mich auch wirklich freue. Ne? Sondern das als selbstverständlich halt nehmen, weil es ist ja Gottes Wille. So, und so kannst du ein ganzes Leben führen und dein Leben wieder ordnen lassen durch Jesus und geheilt werden und trotzdem vergessen, das Gott dazu bringen, was er halt im Endeffekt verdient. Haben wir vorhin gesungen, ne? Dieser Lob im Himmel, dem wir uns anschließen dürfen hier unten. So, und das hier ist ein Mensch, der wirklich dankbar ist. Weil es geht mehr um Glaube. Es geht mehr drum, als drum, dass ich toller Mensch werde oder bin. Im Endeffekt geht es nur darum, dass wir an einen Punkt kommen, in unserem Glauben so, wo wir einfach nur noch Gott sehen und uns dabei vergessen können. Und das ist sau schwer, weil ich halt Mensch bin und ich auch meine Menschlichkeit nicht verlieren will. Diese Samariter, das war halt das, was ihn so heilig gemacht hat, der Barmherzige, weil er seine Menschlichkeit nicht verloren hat. Sondern er hat Not gesehen und ist der Not entgegengekommen, ganz natürlich, selbstverständlich. Ich habe das oft erlebt, so ein bisschen ansatzweise in meinem Leben, aber halt auch bei anderen Christen, so, dass es wirklich passieren kann, dass man vergisst, Mensch zu sein. Und nur noch wie so ein programmierter Roboter funktioniert, der total kalt und herzlos ist und nicht mehr mitfühlen kann mit anderem Leid oder mit anderer Freude. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Dieser Typ sieht sich und sieht seine Heilung so und kann nicht anders und muss zurück einfach. Und kann nicht anders, als Gott dafür zu preisen, was gerade in seinem Leben passiert ist. Egal, was ich jetzt für einen Bonus kriege und was für ein tolles Leben ich jetzt führen darf, Sohn, erstmal kriegst du deinen Bonus. Und demütigt sich, indem er sich runterwirft, so auf sein Angesicht und sich klein macht. Und Christus damit vor allen anderen zeigt, dass er ist groß. Und einfach den schönsten Lobpreis gibt und den echtesten Lobpreis, den ein Mensch geben kann, meiner Meinung nach. Dank. Und ich habe das mal versucht zu trainieren, das kann man trainieren, mehr drauf zu gucken, für Dinge zu danken, mehr auf die Sachen sich zu fixieren, die gut sind und ein Segen sind. Und das ist zwar schön und gut, aber im Endeffekt ist es nur eine Kopfsache und keine Herzenssache. Weil dadurch freut sich mein Herz nicht mehr. Sondern ich erinnere mich nur immer wieder dran, auch mal Danke zu sagen. Als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes denn komme, da antwortet er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, sieh mal hier oder guck mal dort, denn siehe, das Reich Gottes, das ist mitten unter uns. Die Pharisäer haben ja gewartet und gehofft, der Messias kommt und dann wird das Römische Reich platt gemacht und alle sind Juden, so ungefähr. Das hat Christus ihnen halt nicht geschenkt. Da weist mich Gott auch öfters zurück, zurecht. Weil ich habe irgendwelche Vorstellungen, aber die muss gar nicht heißen, dass es Realität sein ist. Oder dass Gott wirklich so arbeitet. Oder Gott das wirklich vorhat oder sein Wille ist. Auch wenn es richtig klingt oder Sinn macht. Von daher, ich kann die jetzt nicht verurteilen oder so, sondern ist normal, Mensch. Wir sind doof und denken, wir sind klüger, als wir sind. Aber weise ist es ja einfach dann, sich vom Weisen belehren zu lassen. Von daher, wer zu Christus kommt, in Einfalt, geistlich arm, der hat ein demütiges Herz und bekommt auch Korrektur, wenn es wichtig ist. Und das macht ihn zum klugen Menschen. Christus sagt hier, nee, das Reich Gottes ist ganz anders, es ist schon da. Es ist ganz still und unsichtbar. Es kommt nicht mit Prunk und mit Glanz, so wie ein weltlicher König kommen würde. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns, in unserem Herzen. Durch jeden einzelnen Gläubigen, der von Neuem geboren ist und Christus angenommen hat, der sich gedemütigt hat und gesagt hat, du bist jetzt der König. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind in dieser Welt und wir sehen oft nur unsere Kaputtheit oder unsere Schwachheit oder unsere Lieblosigkeit oder was auch immer aber ist egal. Gott ist dem ja komplett bewusst. Darum geht es ja auch nicht mehr, weil Christus ja alles in allem ist. Unsere komplette Gerechtigkeit. Unsere Freiheit. Von daher, es zählt nicht mehr, wie schwach ich bin oder wie dumm oder unfähig. Ich muss nicht in die Welt gehen und das Evangelium erzählen, ich bin ein Trottel, der es nicht hinkriegt. Das Evangelium Gottes ist, du bist ein Trottel, der es nicht hinkriegt und deswegen nimm Christus an, der kriegt es hin. Und das muss uns klar sein, wenn wir durch diese Welt hier gehen, dass das unsere Verantwortung ist, dieses Reich Gottes auch laut zu machen, zu zeigen. Das müssen wir nicht mit Prunk tun und glänzen als Menschen, wie toll wir sind, so, und das Reich Gottes an sich ist toll. Ja. Im Endeffekt hat Gott mich bekommen durch einen Menschen, der äußerlich überhaupt nicht prunkvoll war. Total unbeeindruckend, so, ne? Aber das, was er gesagt hat und das, was er gezeigt hat und gelebt hat, das war das, was mich so umgehauen hat. Ne? Ich muss nicht rausgehen und tolle Lieder singen, um Menschen zu erreichen, aber ich muss rausgehen und Menschen erreichen wollen. Ne? Und im Endeffekt kann die Gitarre dann dabei kaputt gehen und ich bin trotzdem noch fähig, die Menschen zu erreichen. Wir haben saßen vor 2 Wochen draußen, haben Musik gemacht, ne? Ich meine, wir hatten da keine riesen Erfolge oder so, aber wir hatten 2 Groupies, die sich neben uns gesetzt haben. 2 Alkoholiker. Und die haben die Musik genossen, ne? Und dann kam noch ein anderer dazu und wollte Zigaretten schnorren, so, und ne? Und ich meine, die saßen die ganze Zeit da und haben halt, wurden einfach gesegnet. Ganz menschlich. Und weißt du, oft ist genau das so, wo ich einfach. Wo Gott zu mir kommt, bei dem Punkt kam er zu mir und hat mich zurechtgewiesen, meinen Blick verändert, so, ne, weil ich saß mit dem falschen Herzen da. Ich saß da und dachte, oh, ich würde gerne mehr erreichen. Ne? So vielleicht den jungen Typen da oder die jungen Leute hier nebenan oder was auch immer so. Ne, hab total den Wert vergessen von den beiden, die da saßen schon und gekommen sind. Ne, zu uns. So, und das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ja, er hat mich doch rausgeholt. Ich war aussätzig. Ne? Und für mich war das absolut in Ordnung, dass er mich erreicht und mir ein neues Leben gibt. Sich investiert in mich. Ne? Und das ist der Punkt, wo ich im Herzen halt wachsen möchte, irgendwie mehr und mehr diesen Wert zu sehen, den jeder hat. Ne? Er sprach aber zu seinen Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohns zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht dahin und lauft ihnen nicht nach. Und das ist die Zeit, die jetzt ist, wo Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Und wir warten, dass er endlich kommt. Denn gleich wie der Blitz in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht, das Kreuz. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lot zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Aber an dem Tag, als Lot aus Sodom wegging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so, wie es. Was? Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Es wird schnell kommen. Die Menschen machen, was sie schon immer gemacht haben, und sieht so aus, als ob sich nichts verändert. Und dann auf einmal schlägt der eine Sekundenzeiger auf die nächste Sekunde und alles verändert sich. So trifft die Trübsal, diese letzten 7 Jahre. Ne? Wer an jedem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ja. Es wird auf einmal alles zusammenbrechen. Wir haben das schon gesehen in der Offenbarung, was in den ersten 3,5 Jahren passiert. Ja. Das wird eine Katastrophe. Jetzt diese paar Fluten und Vulkanausbrüche und Erdbeben und Seuchen und was auch immer so, das sind nur kleine winzige Vorbilder von dem, was da auf einmal der Menschheit trifft und den ganzen Planeten. Ja. Und so sagt Christus so ein, ihr könnt euch darauf nicht vorbereiten. Ja. Und ihr könnt Zeichen vielleicht erkennen, so, aber das wird was, eine ganz neue Liga. So, ja. Und so das so eine Katastrophe, dass wenn du irgendwo stehst, du hast keine Zeit mehr, irgendwie noch dein Zeug zu holen, sondern du musst einfach nur rennen, um dich zu retten. Ja. Ich sag euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und es wird einfach von einer Sekunde auf die andere sich alles ändern. Die, die Christus haben, werden einfach entrückt. Und die, die Christus nicht haben, die erleben einen absoluten krassen Donner und ein Leid, dass sie einfach nicht mehr wissen, wie sie sich helfen können. Das ist eine Sache, wo ich mich drauf freue, diese erste Entrückung. In ein paar Kapiteln, ich glaube 21 oder so, kommt dann noch die zweite Entrückung nach diesen 7 Jahren für die, die überlebt haben. Und das ist eine Sache, die mich halt wieder warnt, wenn ich mich dran erinnere, wenn ich sein Wort lese und an solche Stellen kommen halt so ein, dass ich mich zusammenrappeln muss, irgendwie nicht zu versumpfen in dieser Welt. Ne? Ich habe einen guten Lauf und ich habe einen Blick dafür, so ein, was für eine Not da ist und dass ich diese Not entgegenkommen soll. Ne? Und nicht darauf warten soll, dass Dave oder Judith oder sonst wer hier die Not, die ich sehe, entgegenkommt. Ne? Sondern wo ich einfach erkenne, so, nee, ich bin in Verpflichtung und ich muss tun. Ne, und dann manchmal einen Tag später sitze ich da und werde wieder wach und denke, ich bin total versumpft, oder? Ne, ich baue wieder sinnlos. Verschwende wieder alles in das, wo ich vorher zur Erkenntnis kam und für mich gesagt habe, so, das hat überhaupt keinen Wert. Das beraubt mich eigentlich. Nicht nur eigentlich, es braucht mich und nimmt mir eigentlich das, was ich will. Ne? Und dieses ewige Hin und Her ist so ermüdend, ne? Dass es auch passieren kann, dass man einfach dann zusammenbricht und sagt, jetzt habe ich komplett Schnauze voll, jetzt benehme ich mich komplett gegen die Wand. Ne? Wir können dankbar sein, dass Gott immer wieder kommt und treu bleibt so und uns immer wieder diesen Blick gibt, so wach zu werden, nicht zu schlafen. Ich fühle mich so wie diese Jünger vom Garten Gethsemane. Christus ruft in seinem Wort zu mir, hey, pass auf, die Stunde ist bald da. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, sich zu entscheiden. Oder du hast keine Möglichkeit mehr, noch den Menschen, die du so sehr am Herzen hast, so zu erzählen, weil du bist weg dann. Und das Chaos muss ihnen dann erzählen, wer ich bin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Na gut. Ja. Ich will nicht versumpfen, aber ich fühle mich wie diese Jünger. Ja. Christus ruft zu mir, du bleib wach und bete. Ja. Und ich penne ein, weil mir einfach das Herz fehlt. Und das ist so. Ja. Ich habe nicht dieses Herz, das Christus hatte. Ich sehne mich danach, ich strecke mich danach aus, aber ich finde es nicht in mir. Nur diesen Wunsch danach, so ein Herz zu haben, das einfach nur sich investiert und damit zufrieden ist. Ja, ich habe auch diese Liebe nicht für Menschen, oder habe auch nicht die Liebe für einen Dienst, weil wenn ich müde bin, dann habe ich keinen Bock. Habe auch keine Lust, mein Kreuz zu tragen, mich selbst zu sterben. Ich will mich doch auch leben dürfen. Ja. Ich habe da genauso Bedürfnisse oder Träume oder Wünsche oder Fantasien. Ne? Ich bin doch genauso Mensch und wertig, so dass ich auch. Ne? Aber das ist eben der Punkt. Und der ist bei jedem von uns anders, bei jeder von uns anders berufen ist, ne, in dieser Welt zu sein und zu wirken. Ne. Gott hat mir alles erklärt, bevor ich gesagt habe, ich tu's. Also kann ich jetzt nicht mehr meckern. Ne. So, weil ich habe gesagt, ja, den nehme ich an. Ich will deinen Plan für mich. Ne. Aber trotzdem, im Endeffekt glaube ich, ist es trotzdem für jeden von uns die gleiche Last. Ne. Dieser ewige Kampf, dieses Hin und Her, sich zu demütigen und zu sagen, gut, dein Wille, nicht meine. Da ist halt dieser Punkt, dieses Gebet, zu dem wir alle berufen sind, ne? Weil dieses Gebet verändert alles. Und dieses Gebet ist diese Vorbereitung, weil Gebet bedeutet, dass ich, weil ich weiß ja gar nicht, was Gott will. Manchmal kommt er einfach so, platzt in mein Leben rein und spricht zu mir, ich will das, mach das und ich tue es. Wenn es gut läuft. Ne? So, und aber die meiste Zeit ist er eher ruhig, so, ne? Aber trotzdem weiß ich, er hat jeden Tag einen Willen und einen Plan. Ne? Und ich habe Freiheit, in vielen Sachen seinen Willen zu suchen oder es zu lassen. Er lässt mich meinen Willen viel tun und kommt da nicht rein mit einem Hammer und zerstört alles. So, ne? Aber trotzdem, unser Herz sollte sitzen und ihn suchen. Und das kann ich nur im Gebet. Und das Schöne ist, wenn ich mich, wenn meine Augen offen sind und mein Herz offen und weich, ne, und ich es genieße, in diesem Gebet zu sein, in dieser Beziehung mit ihm, ne, dann kommen auch viele Gedanken und viel Ordnung rein in mein Leben. Ne. Und ich sitze auf einmal da und denke an Personen und schreibe denen gleich. Ne. Weil ich immer mal wieder in meinem Alltag an sie denke, aber trotzdem immer wegschiebe. Ja, mache ich dann später. Habe ich jetzt keine Lust oder habe ich jetzt keine Zeit oder sonst irgendwas. Ja, aber dann ist da die Zeit, wo du halt sitzt, einfach vor Gott und nichts erwartest. Ja, bei mir ist es momentan immer noch die Zeit von 4:30 bis 6:30, bis die Kinder raus sind. Ich werde einfach wach und lieg halt nur rum und ich erwarte da nicht Großes von Gott, auch nicht Visionen oder irgendwas anderes, sondern ich liege einfach nur da und kann nicht schlafen. Aber trotzdem habe ich eine innere Freude, einfach nur da zu sein. Ne? So ein, und das ist das Schöne, auf einmal gebe ich Gott Raum, mir Dinge zu zeigen. Ne? Und auf einmal fallen mir all die Situationen ein, wo ich gesagt habe, naja, das mache ich später. Ne? Auf einmal fallen mir die Situationen, die Gespräche ein und diese Untertöne auch zum Teil, die ich in Gesprächen habe mit Menschen und ich denke, oh Mann, da muss ich für beten. Ja. So, und auf einmal kommt auch Lob und Dank. Ne? Wenn es was gibt, was wir, worauf wir nicht verzichten dürfen, dann ist es die Gemeinschaft mit Gottes Gebete. Ja, und ich hatte jetzt eine Woche, wo ich gesagt habe, so, ich bin so ermüdet, ne, auch körperlich von der Krankheit, aber auch von allem so. Ich bin einfach so voll und so. Mir ist alles zu viel gerade, dass ich einfach alles lasse. Weil wenn ich nicht mehr genug Raum habe, mit Gott Gemeinschaft haben zu wollen, dann wäre es absolut Quark, dann irgendwas zu tun für ihn. Manchmal ist es dran, man hat Verantwortung und Pflichten, ne, da muss man treu sein, aber ich meine im Allgemeinen gesprochen. Ne, da ist es Quark, noch irgendwas anderes dazu zu suchen, was man tun kann, um ein besseres Gefühl zu kriegen. Ne. Der bessere Teil ist nicht der zu dienen und zu putzen, sondern der bessere Teil, hat Christus gesagt, ist der zu seinen Füßen zu sitzen und zu hören. Ja. Und manchmal ist es genau das, was eine Seele wieder zurückbringt und auch Freude gibt und Dank. Laut meiner Erfahrung, wenn Gott gar nicht redet, sondern man einfach nur in seiner Stille sitzt. Manchmal tut das echt gut. So wie mit Dorit. So, und ich genieße es echt, neben ihr zu sein, aber ich genieße es nicht immer, wenn sie mich streichelt oder mit mir redet oder sonst was, sondern manchmal ist es genau das, was ich so liebe an der Ehe, so dass man einfach jemanden hat, der da ist. Das ist auch eine Form von Zusammensein, ja, und von einem Teilen. So. Lass uns nicht vergessen, den Ort aufzusuchen, wo wir das bekommen, was wir Leben und Liebe nennen. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, ja wo, Herr? Und er sprach zu ihnen, ja wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier.
Ja.
So, ja, aber es ist ganz logisch, so, deswegen brauche ich da nicht viel drüber reden. So, ne, ist klar, so da wo Leichen sind und da wo es Geier gibt, so, ne, die Geier sieht man schon fliegen in der Wüste. So, und man weiß, oh ja, da ist was Totes. Ne, es wird unübersehbar sein von der Nähe und vom Fern. Ja, man wird einfach Christus sehen, wenn der Tag kommt, ja, egal wo man ist. So, ich habe das heute gelesen, das kommt im Lukas 21, Christus sagt, diese Drangsal, die den ganzen Welt, diese ganze Welt quälen wird und richten wird, betet dafür, dass ihr würdig empfunden seid, dass ihr nicht da drin seid, sondern vorher genommen werdet. Ja, und das ist auch eine Sache, wo ja, die mich heute so ein bisschen gedemütigt hat, in irgendeiner Form, weil für mich ist das selbstverständlich, Christus komme, ich freue mich, nimm mich, ne? Aber halt dieser Punkt, wo Christus halt sagt und betet dafür, dass du würdig befunden wirst, zu mir kommen zu dürfen, nicht durch die Trübsal zu gehen. Ne? Wo ich würde darstellen dachte, ja, was macht mich denn würdig, nicht durch diese Zeit zu gehen, ne? Sondern dass Christus meinen Namen sagt, Stefan Spielau, du bist der nächste. Ne? Und ich weiß nicht, klar macht Christus uns würdig, ne? So, weil er unsere Gerechtigkeit und unsere Heiligkeit ist, aber ja. So, trotzdem ist da dieser innere Gedanke, na gut, aber meine Füße bleiben dann hier. Weil die kann ich noch dreckig machen. Die sind nicht mit Christus bezogen. Wir haben schon, auch wenn es so eine kleine ist, vom Ganzen gesehen, so, aber wir haben trotzdem eine Verantwortung hier, die wir verwalten müssen. Ne? Und die uns würdig macht zu einem treuen oder zu einem schlechten Knecht. Und von daher hoffe ich, dass Gott mich und euch immer wieder wachrüttelt und immer wieder sagt so, hey, wach auf, bete. Ja. Und nur von oben betrachtet, rein logisch, macht ja eigentlich keinen Sinn. Warum sollen die beten? Ich meine, da betet Christus schon und kämpft seine Kämpfe, so reicht ja. Der kriegt ja eh keine Gebetsunterstützung von dem, weil die pennen ja eh. Trotzdem kommt er nochmal hin und sagt, bete. Also es macht so, macht keinen Sinn, als ob es verschwendete Zeit ist zu beten. So. Weil Gott macht eh, was er will. Ne? So, aber das ist halt die Sache, ne? Es gibt ja nicht nur, auch wenn wir nur nach unseren Nächsten und nach Gott gucken sollen, aber es gibt ja auch noch uns. Und wir brauchen diese Zeit, wo wir wach sind. So, ne? Damit wir auch selber funktionieren. So, weil wenn wir nicht funktionieren, dann funktionieren wir auch nicht bei anderen. Jedenfalls nicht auf Dauer, ansonsten brennen wir aus und ja, dann kann man ins Krankenhaus gehen, zusammen uns bejammern. Ja, ich. Was für ein Bild. Oh. Wir wollen es nicht mit Wein oder Whisky berauschen, sondern mit deinem Heiligen Geist. Ja, und das ist viel mehr, als einfach nur dienen zu können, sondern voll zu sein mit deinem Geist bedeutet einfach, dich auch zu sehen und zu hören und mit dir in Kontakt zu sein. Ja, bitte lass nicht zu, dass wir schlafen. Ja, sondern komm du, denn der Geist ist, das bist du. Ja. Und ich danke dir, dass du kommst, nicht nur als Gesetz, sondern dass du kommst als Person, die was zu erzählen hat und die wirken will. Ja. So bitte ich dich, dass du uns lehrst zu beten, so dass unsere Gebete mehr sind als nur Bitten und Fürbitten für andere, sondern dass unser Gebet vollkommen wird mit, ja, mit Vertrauen und mit Glauben, mit diesem Lob und dann Dank und der Freude und dem Preis für dich. Ja. Also, dass wir auch sehen, dass du der bist, der du bist und tun. Ja, der Samariter ist der kein Jude war und nicht dein Volk, aber trotzdem am Ende dein Volk war und nach deinem Herzen. Ja, ich danke dir, dass es nicht mehr zählt, was wir menschlich sind, sondern ja, nur noch unser Herz, ob sich's ausstreckt nach dir oder nicht. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen durchforscht und uns die Dinge zeigst, die ja, uns schlafend machen. Dass wir satt von dir werden und nicht von dieser Welt. Ja. Bitte mach, dass das hier alles Sinn hat und nicht vergebens ist. Amen.